Hallo liebe Freunde des MCO-Talk und herzlich willkommen im neuen Jahr. Wir starten heute in dieses neue Podcast-Jahr mit einem besonderen, einem stilleren und einem ziemlich tiefen Gespräch. Freut euch!
MCO-Talk, der Podcast für Menschen, die mit Menschen arbeiten.
Fachliches über Emotionen, Empathie, Menschenkenntnis und Neurowissenschaft.
Für erfolgreiches und nachhaltiges Begleiten von Menschen, mit denen du arbeitest.
Wir sind Lea
und Silvana.
Wir folgen unserer Vision von einer emotional kompetenten Gesellschaft.
Hier triffst du uns und echte Changemaker, ihre Geschichten und ihr Arbeiten.
Be the change.
Frei nach Gandhi. Sei du die Veränderung, die du in der Welt bewirken möchtest.
Liebe Zuhörende da draußen, ich freue mich sehr, denn heute wird das Gespräch spannend. Es geht um, ich stelle euch erstmal vor, wer hier zu Gast ist. Herzlich willkommen, lieber Volkmar Scholter-Molnar.
Ja, hallo.
Volkmar, schön, dass du da bist. Ich verrate ein bisschen was über dich für unsere Zuhörenden. Und wenn ich mit irgendwas falsch liege, korrigier mich. Du bist Jahrgang 1950 und arbeitest in Bochum in deiner therapeutischen Praxis. Das ist richtig.
Ja, das ist richtig.
Ja, super.
Seit
sehr
15
spannend.
Jahren.
Seit 15 Jahren, Wahnsinn.
Ja.
Sehr spannend ist, du warst 30 Jahre lang selbstständig in einem völlig anderen Bereich, nämlich im Bereich Film, Fernsehen, Fotografie und hattest was mit Werbung zu tun. Das finde ich sehr, sehr spannend, nach 30 Jahren so eine Kehrtwende hinzulegen. Warum macht man das?
Das ist eine spannende Frage. Das habe ich gar nicht gemacht. Das ist passiert.
Das sagt schon viel über deine Haltung aus.
Ja, also ich bin sehr, sehr froh über diese schicksalhafte Wende, die ich niemals freiwillig angetreten hätte, sondern ich bin gewissermaßen da, wie die Jungfrau zum Kind gekommen. Es ist einfach passiert. Und ich habe den Beruf ergriffen heute, den ich eigentlich immer machen wollte. Nur mein Leben war eine unglaubliche Bahnabweichung. Und ich habe bei der Arbeit, die wunderbar war, die ich gemacht habe, mich immer gefragt, was machst du da eigentlich?
Das fragen sich viele.
Ja, und heute frage ich mich das nicht mehr. Heute hat das, was ich mache, für mich einen ganz tiefen Sinn bekommen. Die Frage nach dem Sinn, die stellt sich mir heute nicht mehr, weil die beantwortet sich jeden Tag.
Ach, wundervoll. Boah, wir können Schluss machen, das reicht schon. Also, 15 Jahre ist es her, dein Wechsel in die Welt der Therapie. Dein Kern ist die Methode, der Ansatz der Psychosynthese, da kommen wir gleich nochmal drauf. Du hast dich auch ausbilden lassen, weitergebildet im Lösungs- und Ressourcenfokussierten kurztherapeutischen Ansatz nach De Schaeser und Berg. Der ist ja vielen auch vertraut als Ansatz. Und was für unsere Podcast-Hörenden auch interessant ist, du hast immer schon auch emotionsbasierte Methoden in dein Portfolio aufgenommen.
Ja.
Und vor allem das Wissen daraus, ne? Also das Emotionswissen mitgenommen in das, was du vom Kern her machst.
Ja, das hat mich einfach elektrisiert, dass ich von Entrace hörte.
Ja.
Und da war ich ja sozusagen wieder, das war für mich einfach eine faszinierende Idee, dass ich da eventuell eine Fundgrube finden könnte für meine Arbeit.
Ja, schön.
Ja. Sag
Jetzt
gerne ein Füllhorn.
Ja, das ist ein, stimmt. Im Vorgespräch hast du das auch schon mal verwendet, das Bild. Ja. Ja, das ist es. Lass uns mal ein bisschen auf deine, ich sag's, nenn's mal Kernmethode eingehen. Die Hörer und Hörerinnen werden sich sicher fragen, was ist denn jetzt Psychosynthese? Das ist ja eher ein, ich sag mal in Anführungsstrichen, alter Ansatz. Ihr Begründer Roberto Assagnoli lebte von 1888 bis 1974 in Italien. Er hat sehr stark auch die Psychoanalyse in Italien mit begründet. Und wenn man über Asgioli, korrigier mich mal, wenn ich den
Und
Namen
er
nicht
spricht
richtig.
richtig Assagioli aus.
Assagioli,
Assagioli.
Assagioli.
Roberto Assagioli.
Roberto Assagioli. Also, wenn man
Ja.
über diesen
Stimmt.
Signore Assagioli liest, merkt man, dass er, so meine Einschätzung, jetzt immer an den sogenannten Großen seiner Zeit dran war. Da findet man Namen wie Viktor Frankl, Abraham Maslow, Erich Fromm, Erikson, Rogers, Peirce, Levin, Rollo May. Also er hat, der war immer so ein bisschen,
Und Sigmund Freud.
und sie, ja, genau, ganz früh. Aber so im Verlauf war er immer so am Puls der Zeit.
Ja, definitiv.
Was,
Definitiv.
wie würdest du diese Methodik, diese Synthese, die er versucht hat, die er begründet hat, beschreiben als Ansatz? Was macht diesen Ansatz für dich so wertvoll in deiner Arbeit?
Also der Ausspruch kommt gar nicht von ihm, sondern von C.G. Jung. Er sagte, die Psyche ist in Gegensatzpaaren aufgebaut. Das heißt also, die Polarität, jedes Ding in mir, in meiner Psyche hat auch seinen Gegensatz. Und wenn also Roberto Assagioli, der zuvor Psychoanalytiker war, auf die Idee kam, zu sagen, es ist zu wenig, die Psyche zu analysieren, sondern es geht darum, die Gegensatzdynamiken in der Psyche zu einer Synthese zu überführen. Das heißt, dass die Gegensätze sich nicht mehr bekämpfen, sondern sich gegenseitig ergänzen und sich sozusagen das jeweils Fehlende im anderen durch den Gegensatz auszugleichen. Dann kommt es zu Kooperation von Gegensätzen, von Widerständen in mir. Also wir sagen ja immer so, wenn mich die Gegensatzdynamik droht zu zerreißen, dann ist das immer dann der Fall, wenn ich parteiisch bin mit einem der beiden Pole in mir.
Okay.
Und wenn ich mich bemühe herauszufinden, was ist das Gute im Schwierigen und was ist das Schwierige im Guten, dann bin ich auf der Seite, wo Kalle Gibran mal sagte, jenseits von richtig und falsch, das ist der Ort, da treffen wir uns.
Das hast du auf deiner Website als Zitat stehen. Habe ich mir
Ja,
auch
das ist einfach
geschrieben.
so. Das ist einfach so wahr.
Ja.
Wenn wir aufhören, parteiisch zu sein, sondern allparteilich. Und das ist ein ganz zentrales Element in der Psychosynthese. Eben nicht mehr parteiisch sein, sondern allparteilich mich bemühen, herauszufinden, was hat das Gegensätzliche jeweils zum Leben beizutragen. Dann bin ich auf einem guten Weg. Und die Synthese ist eigentlich die Hochzeit von Gegensätzen.
Ein schönes Bild.
Dass sie sich nicht mehr bekämpfen, sondern dass sie sozusagen ihren Wert gegenseitig anerkennen und wertschätzen. Und dann hört dieses ganze Affentheater in der Psyche auf, weil dann tun zwei, die bisher nicht miteinander klargekommen sind, sich zusammen und sagen, wir zwei sind ein gutes Team. Und wir ergänzen das jeweils Fehlende im anderen. Und das ist eine unglaublich schöne Haltung. Und das hat Roberto Assagioli eben entdeckt. Er sagt, die Analyse reicht nicht, sondern wir brauchen die Kompetenz, die Synthese von Gegensätzen herbeizuführen. Deswegen heißt die Methode eben nicht Psychoanalyse, sondern Psychosynthese.
Spannend.
Und da arbeiten wir nicht kognitiv, sondern ganz und gar emotional, fühlend, spürend. Ich lade meine Klienten ein, zu fühlen und zu spüren, die Körperantwort wahrzunehmen auf eine bestimmte Frage. Und den Klienten kompetent zu machen, eben diese Signale des Körpers für sich ganz neu zu verstehen.
Also ist eigentlich auch die Psychosynthese schon eine Methodik, fast eine Haltung, eine therapeutische Haltung, die die emotionale Kompetenz der KlientInnen fördert?
Auf jeden Fall, es ist geradezu die Das Hauptmotiv in der Psychosynthese, ne? Einfach die emotionale Kompetenz herauszubilden, mich kompetent zu machen im Umgang mit diesen divergierenden Empfindungen und Gefühlen in mir und zu lernen, auf all das Schwierige mit einem weichen, liebevollen Blick zu schauen.
Mir kam gerade der Gedanke, also eben schon, als du erzählt hast von der Hochzeit, der Verbindung der beiden sich vielleicht bekämpfenden Anteile, Manchmal ist es ja dann auch so, wenn wir auch in der klassischen Teilearbeit, die ja auch viele von unseren Zuhörenden wahrscheinlich gut kennen, mit Anteilen, die scheinbar gegeneinander agieren, gearbeitet haben, dass es immer noch mal dazu kommen kann, dass die auch so eine Beziehungskrise noch mal kriegen.
Definitiv, ja. Das ist kein Sonntagsspaziergang. Das ist wirklich eine Auseinandersetzung, die aber eben ja mit einer Haltung geführt wird, dass es geht darum, sich zu finden, sich zu entdecken und herauszufinden, was hat jeder von beiden zum Leben beizutragen. Aus dem M-Trace habe ich zum Beispiel eine unglaublich schöne Anregung bekommen. Das hat mich wirklich tief berührt, zu hören, wenn ich mit einem Teil, der schwierig ist in mir, auf eine Weise spreche, dass ich ihm sage, ich bin zutiefst davon überzeugt, nicht nur ich, sondern auch mein Therapeut, dass du in der Tiefe eine positive Absicht für mich verfolgst.
Was für eine Wertschätzung. Was für eine Wertschätzung. Das geht, ja,
Ist
das ist,
so groß, das ist so
ja.
groß.
Ja.
Da ist plötzlich was möglich,
Ja.
ich nicht mehr bewerte, sondern weil ich wertschätze, weil ich anerkenne, weil ich würdige. Und das ist einfach wunderbar, wunderbar, wunderschön. Du merkst, dass mich das berührt, wenn ich
Ja,
darüber spreche.
ja. Ich wollte das auch gerne so stehen lassen, weil ich finde das auch sehr faszinierend, wenn es ist ja im Grunde eine Rührung, die von unserer Arbeit manchmal auch ausgeht. Na, auch wenn ich fühle sowas ganz häufig, gerade an dieser Stelle in meiner Arbeit, ich arbeite ja als Coach klassisch, wenn dieser Zuspruch kommt für den Anteil, und der Klient, die Klientin spürt das in sich, dass diese gute Absicht da ist. Da kommen so oft auch beim Gegenüber Tränen der Rührung. Weil das ist ja etwas, das erfährt man im Alltag nicht.
Ja, das ist der Moment, wo der Anteil sich gesehen fühlt.
Ja.
Und dieses Gesehenwerden ist das Zauberwort. Gesehenwerden in seiner positiven Absicht und nicht immer eine Bewertung zu erfahren und abgelehnt zu werden, sondern im tiefsten Grunde hast du für mich eine positive Absicht. Und das ist doch genial zu sagen, bist du bereit, mit mir neue Strategien zu auszuprobieren, wie du unter Beibehaltung deiner positiven Absicht für mich vielleicht zielführender, erfolgreicher bist. Das ist doch großartig.
Es
Das ist
signalisiert
großartig.
ja auch diesem Anteil, hey, ich brauche dich noch.
Ja, definitiv. Ich habe gestern mit einem Klienten gearbeitet, sagt er, wenn ich diesen schwierigen Teil wirklich loswerde, dann kann ich meine Firma nicht mehr führen. Das heißt, es geht nicht um es geht nicht um Loswerden, sondern es geht darum, rauszufinden, gäbe es vielleicht eine Strategie, wie du deine positive Absicht wirksamer, konstruktiver in den Dienst meines Lebens stellen kannst. Ja, was ist das für eine Art der Wertschätzung und der Anerkennung? Ja,
Ja, und
das ist
es ist
großartig.
der Kern jeder integrierenden Arbeit. Wir sagen ja,
Absolut.
wir sind, also ich sage von mir, ich bin integrativer Emotionscoach. Das sage ich jetzt nicht jeden Tag und bei jedem, der mich fragt, weil dann ist so ein kompliziertes Konstrukt. Aber da wird ja deutlich, worum es geht. Es geht nie um Wegmachen. Das würde ja von der Interpretation her bedeuten, da ist etwas, was nicht zu mir gehören soll.
Ja,
Zu
also
begreifen, dass die Persönlichkeit mit all ihren Facetten uns ausmacht, das ist ja ein
ja.
Geschenk.
Ja, ist wunderbar. Also, das ist auch wieder so zentral in der Psychosynthese. Die Idee des Exorzismus, dass ich sozusagen etwas, was böse ist in mir, wegmache, ist eine Schnapsidee. Es geht darum, rauszufinden, warum bist du böse geworden? Was hat dich so geprägt, dass deine positive Absicht so ins Gegenteil? Es ist einfach ein wunderbarer Ansatz. Ich kann immer wieder nur sagen, ich bin überglücklich, dass ich das sozusagen diese Möglichkeit der Interpretation, diese wunderschönen Sätze einfach, dass ich die mir zugänglich gemacht habe, dadurch, dass ich diese Fortbildung besucht. Ich bin
Also,
da total
ja,
froh.
ich finde es gerade unglaublich faszinierend, wie sich das in deine Arbeit einbettet.
Absolut.
Du bist ja schon, also wenn du schon 15 Jahre therapeutisch arbeitest, würde ich ja mal sagen, naja, der kann's doch. Warum dann? Und du entdeckst trotzdem etwas. Und da habe ich auch so in der Vorbereitung gedacht, ja, der Mann hat vielleicht auch was von diesem Roberto, der ja auch immer geguckt hat, was ist da gerade neu in seinem langen Leben, weil sein Ansinnen von, ich integriere immer noch mal etwas, weil die Synthese ist ja auch ein Prozess, das ist ja nicht eine Momentaufnahme, ja. Da dachte ich so, ach, da gibt es eine Parallele irgendwie zwischen ihm.
Vielleicht. Ich würde nur sagen, der integrative Ansatz, der nun eben auch bei Dirks Idee so faszinierend ist, der ist tatsächlich auch in der Psychosynthese. Also ich habe ja ganz viele Methoden gelernt. Ich habe Brainspotting gelernt, was eben als Element im M-Trace auch vorkommt. Die wunderbare Idee, dass die Blickrichtung sozusagen mich in Kontakt bringt mit dem, im Brainspotting nennen wir das so, mit dem eingekapselten Erlebnis, das ich aber noch nicht verarbeitet habe und das eine emotionale Ladung hat und dass ich durch die Blickrichtung damit Kontakt bekomme. Ich mache das jeden Tag. Bei Menschen, die ein Trauma erlebt haben, ist das ein derartiges Geschenk, auf die Art und Weise auf die Dinge zu schauen. Das ist wunderbar. Ja, also man kann sagen, die Integration ist etwas, was ich tatsächlich von der Pike auf gelernt habe. Und das ist einfach, ich sage es nochmal, es ist ein Füllhorn an zusätzlichen Möglichkeiten, die ich jetzt habe. Und das ist großartig. Also ich bin da wirklich tief dankbar für das, was ich da erleben durfte.
Du hast mir
Ja.
auch im Vorgespräch, als wir ein bisschen ins Plaudern kamen, erzählt, dass du auch dein Einstieg in eine therapeutische Sitzung auch so in die Richtung geht wie, wo ist denn gerade das größte Problem oder wo sitzt der, wo drückt der Schuh gerade am meisten? Ne? Ich weiß, ich erinnere nicht mehr deine Formulierung, die du verwendest.
Aber das ist so ein wunderbarer goldener Zugriff. Weißt du, wenn du ein Gespräch beginnst mit den Worten, ach, erzählen Sie mir, was fordert Sie aktuell heraus? Ich muss doch gar nicht, das ist doch einfach unglaublich, ich bin doch schon mittendrin. Also allein dieser Satz ist schon der Klient merkt, boah, der hat ein Interesse. Der will von mir erfahren, was fordert dich heraus, gerade jetzt in deinem Leben. Das ist großartig. Und der Satz ist ganz schlicht. Aber der hat es in sich. Denn darum geht's. Was fordert dich heraus?
Das fordert dich heraus. Ja, es fordert ja zu einer ganz intensiven Selbstbeobachtung heraus.
Ja.
Ja? Und
Ja.
die Worte zu finden dafür.
Genau.
Es ist
Das
ja
ist das Wort.
eine große
Es ist
Hürde.
die.
Ich weiß nicht, wie du das erlebst, aber ich erlebe das häufig, dass wir gerade in dieser Anfangsphase uns oft drehen und noch mal eine Runde drehen und noch mal eine Runde drehen, um dieses, was ist es genau, was herausfordert? Ist es das oder steckt hinter dem, was ich vermute, vielleicht noch was Tieferes, ja?
Ja, eben also die Idee von den sekundären und primären Themen, um die es geht. Ne?
Genau.
Was ist hinter dem Wunsch, das dich herausfordert? Schau mal, spür mal. Ich sage immer, spür mal dahin.
Ja, schön.
Spür mal dahin. Geh mal nicht so kognitiv dran, sondern versuch mal einfach hinzuspüren. Was ist das Tiefere hinter diesem, was du da gerade entdeckt hast? Gibt es da etwas, was vielleicht noch tiefer ist? Also das eigentliche primäre Gefühl? Wunderbar. Wunderbar. Wir kommen so schnell ins Gespräch. Die therapeutische Allianz entsteht durch diese Art der Gesprächsführung fast wie von selbst.
Das
Ja.
stimmt. Das stimmt. Ja.
Es sind ja Anregungen. Es ist ja keine Ausfragen. Es ist eine Art der
Türöffner.
Gesprächsführung, wo der Klient merkt, Mann, der interessiert sich wirklich für das, was mit mir ist. Das ist wunderbar.
Ja.
Ganz schön.
Ich muss einmal den Zuhörenden da draußen, die sehen uns ja nicht.
Ja,
Leute,
ja.
es ist so faszinierend, den Volk mal anzuschauen, wenn er spricht. Das ist wirklich, man merkt, mit wie viel Seele und Herz du da bei der Arbeit bist, wenn du drüber sprichst. Das ist wirklich, wirklich schön und faszinierend. Ja, toll. Wie würdest du emotionale Kompetenz jemandem erklären, der davon überhaupt noch nie was gehört hat?
Oh, du meine Güte. Das ist jetzt gar nicht so einfach zu beantworten. Ich glaube, wenn ich jetzt nicht in so einer aufregenden Sitzung wäre wie dieser hier, dann würde ich wahrscheinlich gar keine Probleme haben. Aber das hat ja jetzt so eine Qualität, von der muss es jetzt aber jeder so auf den Punkt bringen. Ne?
Nö.
Emotionale Kompetenz. Ich kann dir einfach nur ein Beispiel geben. Vielleicht ist das die Antwort. Ich habe einen Klienten, der kommt zu mir und sagte, ich bin so unendlich glücklich, unglücklich darüber, dass ich einfach gar nichts fühlen kann. Gar nichts fühlen kann. Ich weiß gar nicht, was ich für Emotionen habe. Und dann erzählt er mir eine Geschichte. Und dann sage ich zu ihm, ach, wenn du das, was du gerade eben erlebt hast, beschrieben hast, wenn du das mal nicht als Protagonist beschreibst, sondern wenn du das beschreiben würdest aus einer Perspektive, aus einer Metaperspektive, sozusagen von außen beschreiben würdest, was erlebst du da gerade in dieser Situation? Dann sagt er, ja, das kann ich. Und dann sage ich, was fühlst du jetzt, wo du das von außen siehst? Da entsteht emotionale Kompetenz.
Ja, schön. Es war eine wunderbare Antwort.
Ja, keine Ahnung, ob das stimmt, ob das jetzt so stimmt. Aber weißt du, ich sage das so und dem Mann läuft eine Träne über die Wange.
Ja.
Und dann sage ich ihm, schauen Sie mal, Sie haben geglaubt, Sie könnten nichts fühlen und hätten keine
Ja.
Emotionen. Scheint ja nicht so der Fall zu sein, oder?
Ja.
War wie besoffen. Der war wie besoffen und
Rauscht.
sagte,
Ja, klar.
ja, stimmt ja. Stimmt ja.
Also teilen wir so ein bisschen die Hypothese, dass wir kompetent über unsere eigenen Emotionen werden, auch über ein Gegenüber, das uns hilft zu fühlen. Sind wir manchmal in unseren Professionen, du als Therapeut, ich als Coach, sowas wie Gefühlshebammen?
Wie schön hast du das jetzt formuliert? Du, der Rilke, der Rainer Maria Rilke, hat mal so einen schönen Satz formuliert im Zusammenhang mit seiner Mutter, sagte, Mutter, in deinen Augen wundersam sah ich mich selbst entstehen.
Ja.
In den Augen von Mutter erfährt er, ob er jetzt gerade wirklich richtig fühlt oder ob das falsch ist, was er fühlt. Und wenn die Mutter ihn dabei unterstützt, dass das, was er fühlt, eben sein Fühlen ist und das ist immer richtig, dann wird er emotional kompetent. Und sonst wird er darüber, darin, durch diesen Spiegel der Augen von Mutter, oder es ist ja nicht nur Mutter, die uns prägt, es sind ja ganz viele.
Ja.
Ne? Er hat das eben in diese Worte gefasst. Und wenn er das dann, und wenn er dann immer wieder in einen blinden Spiegel schaut oder in einen Zerrspiegel schaut, dann entwickelt er keine emotionale Kompetenz. Eher so. Es hat was mit dem Spiegel zu tun.
Ja, das bringt mich noch auf einen anderen Gedanken, dass wir, und da würde ich jetzt mal sagen, es ist vollkommen egal, welcher Schule wir angehören, sowohl bei den Coaches als auch bei den Therapeuten. Wir müssen, und ich sage das Wort nicht häufig, aber wir müssen, wir sind qua Amt gezwungen, selbst emotional kompetent zu sein, damit wir eben dieser klare Spiegel sein können und nicht zum Zerrbild werden.
Exakt, exakt, exakt. Und da ist es eben wirklich nicht wichtig, welche Methode wir verwenden, sondern da ist die Beziehung. das, was dieses Wunder geschehen lässt oder nicht.
Ich hatte kürzlich noch mal ein Gespräch mit einer Kollegin, wo es auch im Kern darum ging, dass wir selber zur Supervision gehen, regelmäßig selber auch ins Coaching gehen oder auch mal einen therapeutischen Prozess durchlaufen, wenn das Thema es erfordert, um in dieser Klarheit über uns selber auch zu sein, um, ich habe früher immer gesagt, damit mich nicht ein Thema vom Gegenüber triggern kann in meiner eigenen Befindlichkeit und ich plötzlich zum Übertragenen werde. Ist auch eine Form
Deswegen macht Sinn.
von emotionaler Kompetenz, wenn ich mich dem immer wieder stelle.
Ja, klar. Ja, klar.
Sehr spannend. Ich finde, wir schürfen hier sehr tief, Volkmar. Ganz hervorragend.
Ich werde mir das mal anhören, ob das wirklich stimmt, aber im Moment.
Sag mal, der Roberto, bei dem waren wir ja heute schon, der hat auch, also der hat nicht nur die therapeutischen Strömungen seiner Zeit immer in die Synthese reingenommen, der hat ja auch noch was anderes gemacht. Der hat nämlich die unterschiedlichsten spirituellen Traditionen versucht mit zu integrieren. Und er machte da, das war mein Eindruck, keine Unterschiede. Da gab es auch da keine Wertung, welche Religion oder welche spirituelle Richtung ist da jetzt die heilbringende. Ist das was du in deiner Arbeit auch spürst, dass es neben einer emotionalen Kompetenz oder vielleicht sogar kombiniert damit auch eine Art spirituelle Kompetenz gibt?
Definitiv. Die Psychosynthese ist eben auch eine transpersonale.
Das wäre schön, wenn du zu dem Wort Transpersonal vielleicht mal noch so eine kleine Erklärung gibst für die Hörerinnen und Hörer, denen der Begriff nicht so geläufig ist.
Ja, transpersonal meint ja über das Persönliche hinaus, gibt es ein Wissen, das eben Überpersönliches. Und das hat natürlich eine starke spirituelle Komponente. Ne? Also wenn ich zum Beispiel mit einem Klienten arbeite und mit ihm eine Übung mache, die für ihn vielleicht befremdlich wäre, wenn ich vorab nicht sagen würde, sind Sie religiös? Oder würden Sie sich eher als einen Menschen einschätzen, der spirituell unterwegs ist? Oder haben Sie so das Gefühl, da gibt es noch was außerhalb meiner realen Existenz oder so. Und wenn dann ein Klient sagt, nein, ich bin kompletter Atheist, für mich ist diese Existenz eine, die hört auch mit dem Tod. Und dann sage ich ihm dann immer, es gab irgendeinen, also auf jeden Fall weiß ich, dass Max Planck das mal übernommen hat. Er sagte so, wer einmal aus dem Becher der Wissenschaft getrunken hat, wird Atheist. Und auf dem Grunde wartet Gott.
Auch sehr schön.
Ich habe es noch nicht erlebt, wenn einer sagte, ich bin absolut nüchtern, atheistisch und so weiter und so fort, dass der von der Übung, die ich dann mit ihm gemacht habe, weil ich ihm gesagt habe, ach, wissen Sie, wir machen das Experiment mal. Sie gucken mal, wo Sie landen und wenn Sie merken, das ist nichts für Sie, sagen Sie einfach Stopp, das ist ohnehin die Regel in der Arbeit. Machen Sie einfach Stopp, sagen Sie nein, dann hören wir sofort auf. Ich habe noch nie erlebt, dass einer Stopp gesagt hat. Und der kam dann aus einer Übung raus und sagte, ja, das ist jetzt wirklich komisch, was ich da plötzlich über mich erfahren habe. Aber es hört sich stimmig an. Ja, du wolltest wissen, ja, wie das spirituelle Element in der Therapie.
Ja, oder hat das, also ich kam wirklich auf die Frage, also ich
Willkommen.
bin, habe selber auch eine Wie soll ich das sagen? Ich habe so eine religiöse Vergangenheit. Also ich war sehr lange in der
Warst du mal
Seelsorge tätig.
Ordensschwester?
Nee, ich war Gemeindeseelsorgerin
Ach
in
so,
der katholischen Kirche. So. Und jetzt ist ja sind die religiösen Welten manchmal ja auch mit Riten angereichert, die sehr auch die Emotionen befeuern. Ja, also wenn wir jetzt an den Jahreswechsel, an Weihnachten denken, Baum, Weihrauch, Licht geht aus, es glitzert am Weihnachten. So, das ist ja alles, was auf die Emotionen der Menschen einzahlt. So, jetzt, ich erlebe es aber durchaus auch als unterschiedlich, welche emotionale Kompetenz dann den Menschen zugetraut wird. Und ich finde es gerade deshalb so interessant, dass jemand, der ja so sehr auf diese Kompetenz auch setzt mit seinem Ansatz wie der Roberto Assaioli, diese spirituellen Dimensionen damit reinnimmt. Deshalb war so die Frage, glaubst du, dass spirituelle Kompetenz und emotionale Kompetenz was miteinander zu tun haben oder sagst du, nee, Annette, komm, das ist jetzt echt weit hergeholt?
Da brauche ich gar nicht lange überlegen. Die gehören auf jeden Fall zusammen.
Okay.
Die gehören zusammen. Also in der Psychosynthese, das spirituelle Element in der Psychosynthese ist, es gibt eine Instanz in mir, wir nennen sie das höhere Selbst. Ja, die weiß, wie ich gemeint bin. Und wenn ich mit diesem höheren Selbst, das weiß, wie ich gemeint bin, gut in Kontakt bin, dann erfahre ich immer mehr, wie ich wirklich bin. Also nicht, wie ich sein sollte, sondern wie ich wirklich bin. Benutze da gerne mal das Beispiel mit der Pappel und der Eiche. Kennst du das?
Nee, erzähl mal.
Wenn einer als Pappel auf die Welt kommt und die Eltern wollen aber unbedingt, dass er eine Eiche wird, ja, dann wird er nie eine Eiche und auch keine Pappel. Und das ist tragisch. Ja. Und etwas in mir weiß, wie ich gemeint bin. Und dieses etwas in mir, dafür gibt es keine wissenschaftliche Evidenz. Das fühlst du aber. Etwas in mir weiß. Das ist in der Psychosynthese eben die Idee vom höheren Selbst, einem Selbst, das sozusagen transpersonal ist, das über mir ist. Jetzt kann man sagen, das hat auch eine tief religiöse Dimension. Oh ja. Das höhere Selbst gibt es in der christlichen Religion als der Engel, der bei mir ist, ne, der mich begleitet, der weiß. Der hat mich sozusagen schon hier auf die Erde begleitet oder so. Das ist weit weg von irgendeiner vernünftigen Überlegung oder Interpretation. Und trotzdem, wenn sich jemand darauf einlässt, spürt er da. Da ist was dran. Und das macht so Sitzungen, die ich dann, das macht das manchmal ganz, ganz zart. Wenn plötzlich sowas aufleuchtet, was so im Alltag gar nicht vorkommt oder so, dass da plötzlich jemand spürt, ja eigentlich, woher weiß ich eigentlich, dass etwas für mich sich wirklich stimmig anfühlt? Das ist der Kontakt mit diesem Spirituellen in mir. Das hat nichts mit irgendeinem kognitiven Wissen zu tun. Sondern im Volksmund nennt man das das Bauchgefühl.
Stimmt.
Ne? Das ist, ne, das ist, da gibt es keine Erklärung dafür. Ne? Ich meine, ist auch spannend. Ich habe gerade vorhin im Radio, als ich hierher fuhr zu mir ins Atelier, da habe ich einen Podcast gehört zum Thema, dass also wissenschaftliche Untersuchungen angestellt werden, ob Religiosität etwas im Menschen Angelegtes ist. Ja, und da kommen sie also auf die Idee, das ist irgendeine Stammhirngeschichte und so. Das hatte der Dirk könnte jetzt sagen, wie dieses Ding da heißt, was das Graue. Du weißt noch, was ich meine, ne? Hör mal, Annette, ich kann mir sowas nicht merken.
Es
Ich
macht ja
kann
nichts. Das,
mir das nicht merken. Weißt du es?
nein, ich komme, also du meinst wahrscheinlich den alten Teil im Gehirn,
Ja, natürlich, der alte Teil, das stimmt.
der Neandertaler in uns so ungefähr.
Genau.
Ja,
Dieses
genau.
Ding, was schon ewig da ist, ne, oder so.
Ja.
Und die meinen also jetzt herausgefunden zu haben, dass dieses Religiöse irgendwo in dem Bereich zu suchen ist. Aber weißt
Ja, es
du.
ist ja auch, es ist ja auch eine spannende Geschichte. Also während du gerade erzählt hast, musste ich immer, ich denke ja fast in Motivkompass, wenn ich ehrlich bin.
Oh, ich bewundere dich und beneide dich. Weil
Und
das ist ein genialer
ja,
Kompass, eine geniale.
ganz,
Aber
ganz
ich,
wunderbares Tool.
ja, aber ich krieg's, ich hab's irgendwie noch nicht.
Hast du
Ich
irgendwann mal
habe
so.
meinen Mastercoach habe ich auch umgedreht an der Wand hängen. Also.
Also, wenn ich dir zuhöre, wenn du darüber sprichst, dann denke ich immer an das Gelbfeld, wo die Ehrfurcht
Ja.
sitzt.
Ja.
Ehrfurcht ist ja auch dieses, ich begreife, es ist etwas größer als ich in meinem Sein. So, jetzt können wir sagen, das ist was Spirituelles und es ist was Grundemotionales. Und wir können ja auch, und da streiten sich die Disziplinen, wir können ja auch sagen, ist es Spiritualität, die im Menschen grundgelegt ist, oder ist es Religiosität? Weil die Religionen sich aus diesem spirituellen Bedürfnis der Menschen entwickelt haben. Also es ist so ein bisschen so ein Henne-Ei-Ding. Aber
Ja.
diese Idee, dieses Empfinden können von, es ist etwas größer als ich selbst,
Ja.
das haben wir als Grundverfügung.
Ja. Ja.
Ja? Und
Ja.
dann sind wir grottengelb,
Gerade
wenn wir das
ich muss
fühlen.
gerade an die Superressourcen denken. Das ist
Ja,
einfach
ja,
genial.
ja, ja, genau. Ja.
Übrigens, der Klient, der sagte, er hätte das Gefühl, er hat überhaupt kein Empfinden, kein Gefühl mehr. Mit dem habe ich diese 5 Superressourcen angeschaut.
Ach
Ne?
toll, ja.
Er kam aus dem Staunen nicht raus. Sagt er, wie, was denn? Sag ich, ja, ich habe es einfach nur, ich wollte einfach nur sicher gehen, dass alles noch da ist. Es ist alles da.
Sehr schön.
Weißt du, das ist so eine schöne, so eine Erlösung für so einen Menschen, wenn er aus diesem Glaubenssatz aussteigt und sieht, da ist eine Evidenz. Ne? Das könnte ich alles nicht nachvollziehen und empfinden, wenn nicht alles da wäre. Es ist einfach verschüttet, ja, okay. Gut, was wir machen, ist eine Expedition. Ne? Expeditionen sind anstrengend. Ne? Das
Mit
Schöne
uns.
an der Expedition ist, wenn ich mich bemühe, dann kann ich all das, was verschüttet ist, an Anteilen von mir sozusagen ans Licht. Und das ist ein zarter Prozess. Das ist kein Ding mit einem Presslufthammer, sondern da müssen wir mit dem Pinselchen arbeiten und schauen, dass diese Schätze wieder gehoben werden.
Ja, uns braucht Zeit. Ne? Wir haben gerade eben, bevor wir die Aufzeichnung gestartet haben, ja auch kurz drüber gesprochen, wie lange arbeitet man so, ne? Ich habe erzählt, dass ich nicht unter 2 Sitzungen arbeite. Das ist wirklich so das Minimum. Und wenn wir aber an so tiefe Teile gehen, wie Anteile, die lange, ich sag mal so, in unserem seelischen Untergrund leben mussten und die jetzt erst durch irgendeine Initialzündung den Weg nach oben finden, dem muss man Raum geben, auch in Form von Zeit.
Ja.
Damit das Pinselchen zum Einsatz kommen kann.
Ja, klar.
Wundervoll. Volkmar, ich habe wirklich den Eindruck, dass das, was du gelernt hast über Emotionen auf ganz, ganz unterschiedlichen Wegen, auch über M-Trace, die Ausbildung da, dass das auf eine ganz wundervolle Art doch sehr, sehr integriert ist in deinen Arbeitsalltag, weil du so viele, ja, so viele schöne Momente auch berichtest. Und was ich sehr ermutigend finde, auch für viele, die zuhören, es ist ein Beleg dafür, dass auch, du hast es vorhin gesagt, M-Trace ist ein Füllhorn. Ja. Und dass da ganz viele Bausteine sind, wie wir, mit denen wir die emotionale, ja, Kompetenz, das fühlen können, das wahrnehmen können, das sich zutrauen, auch ein emotionaler Mensch zu sein, bei unseren Klienten und Klientinnen befördern. Aus der Taufe heben, wie auch immer.
Ja.
Das Können und dass das auch in einem bestehenden Ansatz geht.
Ja.
Du bist für mich das lebende Beispiel heute für die Integration dieses Emotionswissens, was wir uns aneignen können, um
Ja.
es dann weiterzugeben in
Ja.
all dem, was wir schon machen. Das finde ich ganz, ganz wunderbar.
Ja.
Volkmar. Ich danke dir für dieses ganz besondere Gespräch heute an
Ja, ich
einem.
danke dir, weil, weißt du, so das Gespräch hat jetzt mir auch irgendwie irgendwie klar gemacht. Es gibt da so Sachen, wo man immer denkt, ach, ich weiß es nicht. Ich kann, und dann stelle ich fest im Gespräch, ach Mensch, ist doch ganz viel da.
Ja.
Weißt du, das ist auch so etwas, das ist so eine Zuversicht, die in mir entstanden ist. Ich komme ja aus einer Zeit, wo ja eben der Nürnberger Trichter noch viel mehr ausgeprägt war als heute. Ne? Und für mich ist Lernen ein rotes Buch gewesen. Ich habe mich über weite Strecken in meiner Schulzeit ungewöhnlich dumm gefühlt. Insofern ist für mich Lernen keine leichte Sache.
Ja.
Aber nur weil es da eben dieses Glaubenssystem in mir gab und in in Bereichen auch immer noch gibt. Weißt du, das ist sehr klebrig, das Zeug.
Ja, das sind diese Dinge ja immer. Das ist übrigens auch ein schönes Bild. Es ist sehr klebrig. Das
Ja,
verschenken wir heute mal an andere, die es gut benutzen können. Also
ich bin in meiner Arbeit immer sehr salopp, auch was die Sprache angeht. Es ist klebrig wie Affenscheiße.
wundervoll. Den merke ich mir, den schreibe ich mir nachher auf. Klebrig wie Affenscheiße. Wundervoll. Also, an dir
Ja.
klebt auch ganz viel Gutes, nämlich ganz, ganz viel Wissen, ganz viel Kompetenz. Und ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du heute Gast im Emco Talk warst und für all die da draußen zuhören, so viel Interessantes und Spannendes heute hier im Gespräch mitgebracht hast. Danke,
Ja,
Volker.
ich danke dir für dein Interesse und für deine Wertschätzung.
Liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, ihr wart genauso fasziniert von diesem Gesprächspartner, wie ich es war. Freut euch nun auf viele weitere Folgen Emco Talk in diesem Jahr, immer alle 14 Tage freitags. Und in 14 Tagen hören wir uns wieder, dann gemeinsam mit Lea und Silvana. Bis dahin, gutes Fühlen.